Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören heute eine weitere Folge unserer Serie Paragraph Literatur. Bewusstes Publizieren. Nadja Kobler-Ringler wird mit mir über Anthologien und Wettbewerbe sprechen, ihre Bedeutung in der Literaturwelt und die besonderen Herausforderungen, die sie für Autoren und Herausgeber darstellen. Wir beleuchten Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen. Meine Gesprächspartnerin ist, wie auch bei den vorherigen Folgen, Dr. Nadja Kobler-Ringler von der Kanzlei Kobler. Sie ist Autorin, Lektorin und Anwältin und wird mit mir über die rechtlichen Themen sprechen, denen Autoren, Self-Publisher, Herausgeber, aber auch Blogger und Influencer gegenüberstehen. In der Welt der Literatur und des Schreibens spielen nicht nur kreative Ideen und inspirierende Geschichten eine Rolle, sondern auch rechtliche Aspekte, die oft übersehen werden. Ich bin Uwe Kulnig, ich bin Autor, Herausgeber und mache diesen Podcast. Liebe Nadja, ich freue mich, dass du wieder versuchen wirst, meine Fragen und auch die unserer Zuhörer zu beantworten.
Hallo und ich freue mich schon darauf.
Ja, heute geht es darum, was hat es eigentlich rechtlich mit Anthologien und Wettbewerben auf sich? Und da habe ich tatsächlich mal Fragen einer Hörerin und zweier Hörer, die ich in München getroffen habe und die mich an mir diese Fragen weitergegeben haben. Als erstes etwas, woran ich bisher noch gar nicht so gedacht habe, nämlich welche besonderen rechtlichen Aspekte müssen bei der Beteiligung minderjähriger Autoren an einer Anthologie beachtet werden? Es gibt nämlich sowas auch für Kinder, da können Kinder mitschreiben. Und da hat sie mich drauf angesprochen.
Also, das ist rechtlich gar keine Besonderheit, weil das Minderjährigenrecht sich in allen Rechtsgebieten ziemlich identisch darstellt. Kinderanthologien bestehen im Grunde aus zwei Rechtsaspekten. Der eine Rechtsaspekt ist, dass die Kinder normalerweise versichern müssen, dem annehmenden Herausgeber und dem Verlag, dass sie die Texte, die sie einreichen, sich selber ausgedacht haben. Da sollte man als Elternteil genau auf die Formulierung achten. Denn selbst geschrieben ist bei einem Kind ja nicht unbedingt gesagt. Wenn ich natürlich einen 12, 13, 14, 15 und so weiter bis 18 habe, dann wird er im Zweifel das Werk auch irgendwie so versandfertig selbst gemacht haben, dass man unterschreiben kann, dass er es selber geschrieben hat. Gemeint ist natürlich, er soll es sich oder sie soll es sich selber ausgedacht haben. Und bei jüngeren Kindern, gerade bei Kinder für Kinder-Anthologien, sollte man darauf achten, wenn man nämlich für das Kind etwas aufgeschrieben hat, dann kann das Kind im Grunde schon nicht mehr sagen, ich habe es geschrieben. Streng genommen hat es es nicht geschrieben, sondern es hat es sich ausgedacht und jemand anders hat es aufgeschrieben. Wenn ich also so eine vorgefertigte Erklärung bekomme und ich möchte da wirklich ganz vorsichtig sein, dann schreibe ich unten drunter, ich als Elternteil habe es aufgeschrieben, aber ich versichere, dass mein Kind es mir so diktiert hat, dass es aus dem Kopf meines Kindes gekommen ist. Das ist der eine besondere Punkt. Und der andere besondere Punkt ist, dass Kinder, egal ob sie jetzt beschränkt geschäftsfähig sind oder noch geschäftsunfähig, natürlich der Veröffentlichung des Ganzen, der Übertragung dieser Rechte, die durch ihre geistige Schöpfung bei ihnen entstanden sind, nicht alleine zustimmen können. Und da muss man darauf achten, dass üblicherweise das Vertretungsrecht bei beiden Eltern liegt, dass dann auch beide Eltern diesen Verlagsvertrag unterschreiben oder die Gestattung zur Veröffentlichung beide unterschreiben und nicht nur einer.
Das ist auch wichtig, das kann ich dann auch entsprechend weitergeben. Den ersten Teil konnte ich so ungefähr so sagen, aber danke für auf jeden Fall, ich werde es weitergeben. dann ist die Dame dann auch etwas beruhigter vielleicht.
Einen Punkt möchte ich noch ergänzen. Das ist das Thema Honorar/Tantieme. Bei diesen Kinder für Kinder-Anthologien ist es in der Regel eine Schreibförderung. So kenne ich die zumindest. Es mag sein, dass es auch aus Wettbewerben heraus ganz besonderes, interessante und vielleicht eben auch durchaus ertragsträchtige Kinderanthologien gibt. Aber die meisten, die ich kenne, sind eher Schreibförderungsprojekte, bei denen der Verkauf der Anthologie anschließend gar nicht so sehr im Vordergrund steht. Man
Kenne ich
muss
auch so.
natürlich, ja, man muss natürlich wissen, dass wenn Kinder sich an so etwas beteiligen, dass man darüber sprechen muss oder dass man als Elternteil auch darauf achten muss, wie das mit Honoraren gehandelt wird und dass zumindestens für das Kind ein Belegexemplar dabei herauskommt. Also das müsste aus meiner Sicht das Minimum sein. Und sollten denn tatsächlich mal echte Tantiemen fließen, dann ist das natürlich etwas, was dem Vermögen des Kindes zuzuordnen ist. Aber das ist jetzt natürlich, ich
Das ist
weiß, Praxis und Recht fallen da sehr auseinander und da brauchen wir jetzt auch nicht vertieft drauf einzugehen, aber sollte jemand ein Kind mit einem eigenen Vermögensstamm haben, bitte, dann müssen solche Tantiemen, egal ob centweise oder millionenweise, bitte in diesen Vermögensteil dann auch eingeordnet werden. Und mehr Worte wollen wir darüber jetzt nicht
Genau,
verlieren.
genau. Und wenn es wenig ist, dann kann man dafür auch Eis essen gehen. Das ist
Das
auch nicht
denke ich
schlecht.
nämlich auch.
Das wird die Regel sein, denke ich mal, ne?
Ganz genau. Bei den meisten dieser Anthologien ist es so, dass die Belegexemplare praktisch das Honorar sind und die Verkaufserlöse letztlich diesem Förderprogramm wieder zugutekommen.
Verstehe. Das ist ja auch so. Das macht ja auch Sinn. Wie wirkt sich eine Creative Commons-Lizenz eines Autors auf seine Beteiligung an einer kommerziellen Anthologie aus? Das hat mich jemand gefragt.
Ich muss nachfragen, weil ich entweder habe ich die Frage nicht richtig verstanden oder ihr Sinn erschließt sich mir nicht. Ich unterstelle jetzt mir selbst einfach mal, ich habe die Frage nicht richtig verstanden.
Pass auf, ich erzähle es nochmal andersrum. Der hat noch mal eine, der hat, er hat eine Geschichte gemacht und hat
Ja.
die als Creative Commons unter der Bedingung, dass es nicht kommerziell benutzt werden kann, gegeben, sozusagen.
Wem?
Nein, einfach eingetragen bei der Creative Commons. Und das ist das
Ach so.
Erste. Die ist schon fertig gewesen. Und dann hat er aber die eingereicht, auch noch bei einer kommerziellen Anthologie, die aber im Wesentlichen mehr ist, sowas Europa für Kinder für Europa und sowas. Also,
Völlig verstanden, aber
ja.
was hat diese Anthologie von ihm für Rechte gefordert? Da gibt es ja Ausschreibungsbedingungen und da steht ja drin, welche Rechte der
Das weiß ich jetzt nicht.
Potenzial. Und da liegt nämlich die Antwort begraben. Und ich sage ja, die Fragen führen uns garantiert zu den zentralen Themen. Das wäre eines davon. Es gibt bei der Ausgestaltung der Anthologien völlig unterschiedliche rechte Ideen. Der eine Verlag sagt, wir möchten ein einfaches Nutzungsrecht nur für diese Anthologie. Der nächste sagt, wir möchten genau wie beim Roman üblich unbeschränktes Nutzungsrecht, unbefristet und so weiter. Je nachdem, an was für einer Ausschreibung er sich da beteiligt hat, kann es sein, dass das mit der Creative Commons License kollidiert oder eben nicht. Wenn der Verlag ein einfaches Nutzungsrecht haben will, dann könnte es ausreichen. Wenn er ein ausschließliches haben will, dann sagt das Wort schon, ich schließe alle
Verstehe.
anderen Lizenzen aus.
Ja.
Du sollst keinen anderen Herrn haben als mich. Und dann bin ich mit der Vorveröffentlichung natürlich schon ins Wasser gefallen. Und genauso ist es mit der Ausschreibungsbedingung. Darf die Geschichte, der Text, was auch immer ich einreichen soll, darf es überhaupt vorveröffentlicht sein? Die meisten Anthologien, die ich kenne,
Schließen das aus, ne? Ja.
schließen es aus und wollen tatsächlich un sogenannte unverbrannte Ware. Also wir nennen es
Verstehe.
unverbrannte Ware. Einfach
Verstehe.
weil die Gefahr so groß ist, dass das jemand schon mal im Internet gepostet hat, so als Episodenroman oder sonst was. Und dann wird ein ausschließliches Nutzungsrecht verkauft, das überhaupt schon nicht mehr gewährt werden kann.
Da schließt es sich auch.
Genau. Deswegen also mein Rat an Autoren. Das gilt für die Anthologie ganz besonders, aber eben auch für das andere Thema Wettbewerbe können wir gern getrennt behandeln. Aber so manche Punkte sind durchaus ähnlich. Lesen. Lesen ist auch für Schreiber ganz wichtig. Nicht nur, dass man das liest, was man selbst geschrieben hat. Das ist sowieso immer ganz sinnvoll, bevor man es wegschickt. Aber noch wichtiger ist, wenn ich mich an so einer Anthologieausschreibung oder überhaupt, ich kann ja auch aufgefordert werden, mich daran zu beteiligen auf mündliche Art oder sonst wie, sehr genau nachfragen, wer macht da was und was wird verlangt? Eben ein unveröffentlichter Text zum alleinigen Nutzungsrecht oder ein beliebiger Text, der durchaus auch woanders schon erschienen sein kann, solange ich garantiere, dass ich noch Rechte übrig habe, die ich übertragen kann. Aber man merkt an der Konstruktion meines Satzes, das wird wohl kaum einer machen.
Das ist
So,
richtig.
was bekomme ich überhaupt? Was ist mein Ertrag? Mein Text ist wertvoll. Alles, was ich geschrieben habe, hat einen Wert, und zwar mindestens den Wert des Urheberrechts, den Marktwert. Ja,
Richtig.
und es ist, ich muss sehr genau überlegen, wenn ich für eine Anthologie gar keine Tantieme, gar kein Honorar bekomme, was ist denn ein vielleicht ein ideeller Gegenwert? Kann ich mich am Markt präsentieren, weil um mich herum renommierte Leute sind? Kann ich über eine Spendenanthologie vielleicht einen inneren ideellen Zweck erfüllen? Ja, ich fühle mich besser, weil ich habe zu einer Spendenanthologie beigetragen und alles, was da verkauft wird, geht an einen Zweck, den ich unterstützen kann. Es ist ja nicht immer gesagt, dass Honorar, Tantiemen in Bargeld sich aussehen, aber ich muss mir Gedanken darüber machen, bevor ich mich beteilige.
Natürlich, ja,
Ich
ist
muss,
völlig klar.
und wenn mir eine Ausschreibung darauf schon keine Antworten vernünftig liefert,
Dann sollte ich die Finger davon lassen.
ja, dann genau. Das muss dann
Aber
zumindest schon mal eine gelbe Lampe sein.
ja, das ist völlig richtig. Und da gibt es gar nicht so wenig von letztendlich, von
Es
diesen.
gibt enorm viele
Ja.
Projekte, wo ich davon ausgehen kann, dass mein Beitrag irgendwo zwischen den Seiten verhungert. Und das ist aberwitzig, denn das Wort Anthologie heißt ja eigentlich Blütenlese. Also man will, anderes Sprachbild, den Rahmen abschöpfen. Man
Genau,
möchte
ja.
von zu einem Thema die beste Auseinandersetzung literarischer, lyrischer Art haben, um sie zusammenzufassen und einem Leser eine Blütenauslese präsentieren, das Beste vom Besten.
Genau.
Aber Anthologie klingt natürlich immer ganz toll, weil es tatsächlich im Buchmarkt ja früher mal verbunden war, eher mit besonders hochwertig produzierten Büchern auch, ne?
Ja,
Mit
genau, ja.
klassischem Goldschnitt, Hardcover, Ledereinband und so weiter. Man hatte eher so, Anthologien wurden aus veröffentlichten Werken auszugsweise zusammengebunden.
Das
Das
war schon
war
was, ne?
fast
Ja.
eine Bewerbungsmappe beim Leser, ja.
Ja, hast schon recht.
Ne? Also heute ist es ja eher so, dass sie so als Sammelwerke verstanden werden.
Genau,
Und
thematisch
früher,
oft genug, ja.
ja, genau. Und oftmals werden die Themen auch bewusst so weit gefasst, dass man gar nicht mehr weiß, wo der Weg noch eigentlich hin sollte.
Ja,
Ne?
hast du recht.
Ja.
Also, ich habe noch eine persönliche Geschichte,
Ja.
die mich also auch damals hier sehr geärgert hat. Ich bin an mehreren Anthologien beteiligt gewesen, aber an einer, die eigentlich mir viel Freude gemacht hat. Ich habe auch einen längeren Beitrag gemacht. Letztendlich war der extra dafür gemacht auch. Und dann lief das auch. Es war ein Jahr verzögert, wie oftmals bei solchen Dingern. Und dann kam plötzlich das Buch heraus. Ich kriegte auch mal ein Belegexemplar, war alles wunderbar. Nur hatte der Herausgeber in meinem Artikel rumgefuscht. Mit anderen Worten, der hatte Dinge rausgenommen, die ihm nicht gepasst haben. Weil sie ihm zu, ja, was weiß ich, zu radikal waren, zu hart formuliert, zu was auch immer. ohne auch nur einen Pieps zu sagen. Und ich habe dann nochmal durchaus geguckt in den Vertrag, da stand nicht drin, dass er das Recht dazu hat.
Ja, also, branchenüblich ist es natürlich, dass mein Text, ob jetzt Roman, Sachbuch, Fachbuch, was auch immer, nicht unbedingt eins zu eins veröffentlicht wird. Ne? Das weiß auch jeder. Also
Ja, natürlich.
sollte jeder Autor wissen. Selbst Self-Publisher sollten heute gelernt haben, dass ein Lektorat und ein Korrektorat zu einem guten Buch dazugehören.
Durchaus.
Okay, werde ich jetzt schon wieder für totgeschlagen, aber ich bin der Meinung, dass es sehr wertvoll ist, wenn das Buch, bevor es an den Markt kommt, von einem anderen Paar Augen als meinem gelesen wird.
Ja, bin ich d'accord.
So, ganz abgesehen davon, dass es zu meinem eigenen Vorteil ist, weil ich von diesem anderen Paar Augen vielleicht Sachen gesagt bekomme, die ich noch verändern kann, die es vielleicht noch einen Tick besser machen. Und zwar jetzt gar nicht mal, dass meine Handlung noch umgeschmissen wird oder irgendwelche Plotholes noch gefunden werden. Nein, auch einfach gesagt wird, hat da diese komische Frau im Radio nicht mal was von Liedtexten erzählt, dass die gefährlich sind? Guck da noch mal rein. Ich habe da fünf gefunden und ich meine, ne,
Naja, das ist
sowas.
klar. Bin ich
So.
sofort bei dir.
Okay, also branchenüblich ist, dass ich ein gewisses Bearbeitungsrecht gewähre. Auch wenn das vielleicht nicht explizit im Verlagsvertrag drinsteht. Ist es schon so, dass ich weiß, gerade wenn ich einem Verlag das Ganze gebe, dass da ein Lektorat stattfindet. Lektor lesen, Korrektorat korrigieren. So. Das Ganze findet wieder seine Grenze im Urheberrecht, dort, wo die Bearbeitung, die branchenüblich ist, bis hin zur Entstellung geht. Da habe ich dann wieder ein ganz ordentliches Widerspruchsrecht. Das sorgt dafür, dass zwischen Verlag und Autor Kommunikation stattfinden muss.
Richtig.
So, natürlich kann ich als Autor auf dieses Bearbeitungsrecht verzichten. Und da sind wir dann, ich sag ja, die Fragen kommen immer zum Kern. Ganz oft wird bei Anthologien darum gebeten oder wird in den Verträgen etwas formuliert, dass ich auf diese Art Widerspruch sozusagen verzichte, dass ich mir das Lektorat nicht nochmal vorlegen lasse, dass es gemacht werden kann, ohne dass es nochmal zurückgespielt wird. Das hat auch was mit dem Aufwand zu tun, so eine Anthologie zu produzieren. Da sind ja unter Umständen 20, 30 Leute dran beteiligt, Autoren. Okay. In deinem Fall, schlimmstenfalls, kannst du dem Verlag einen Strick drehen und dir das Ding vom Markt holen lassen. Okay, du musst den Rechtsweg beschreiten, weil im Zweifel wird der Verlag bestreiten, daher der Versprecher, dass das entstellend gewesen ist.
Naja, also es ist
Es ist wahnsinnig ärgerlich und trau schau wem, auch da gilt, ich gucke in meinen Vertrag und wenn ich dann lange Zeit nichts höre, dann sollte ich als Autor mehr als misstrauisch werden und eben auch mal nachfragen, kommt da noch was?
Ja,
Krieg
nee,
ich
das
mein.
war klar. Das war jetzt bei mir nicht das Problem, ne? Dass ich wusste, dass das verzögert ist.
Nein, nein, ich meine, kommt da noch mal was an mich zurück? Krieg
Ach
ich mal
so,
eine
ach so.
Korrekturfahne
Verstehe
oder
ich,
kann ich
ja,
mal.
verstehe.
Also, es ist ja auch durchaus üblich, wenn ich schon nicht vom Lektorat zurückgespielt bekomme oder vom Korrektorat
Eine Fahne
zurückgespielt,
kriege, ja,
dann kriege ich
genau.
wenigstens die Fahne. Also,
Ja.
für die Leute, die jetzt nicht in der Begrifflichkeit sind, wenn der Setzer das Buch gesetzt hat, kriegt man seinen eigenen Ausschnitt. Meist auch nur den nochmal zugeschickt und muss dann die Druckfreigabe erteilen. Also meist, also in den Standardverträgen der Belletristik steht auf jeden Fall drin, dass ein Druck frei auf Basis des ersten Satzes zu erteilen ist. Wenn selbst das nicht gemacht wird, dann begibt sich der Verlag auf ganz, ganz dünnes Eis.
Um das aufzulösen, letztendlich, es gab Ärger, es gab Krach, aber ich habe dann gesagt, ja, ist okay, das Buch ist draußen, damit ist gut. Die Welt geht nicht unter. Es war ein Sachtext, also es war ein Essay, wenn du so willst. Und nach meinem Verständnis ist es einfach nicht in Ordnung, in einem Sachtext herumzuwursteln, Dinge wegzunehmen, einfach
Ist egal
ohne das
in
abzusprechen, ohne es
du,
abzusprechen.
egal in welchem Text, egal in welchem Werk, Wir können auch von Bildwerken sprechen, die zwecks besserer Druckbarkeit farbreduziert werden oder sonst irgendwas. Lass uns von egal welchem Werk reden. Das Bearbeitungsrecht hat Grenzen, hat inzwischen sogar recht gut ausgeurteilte Grenzen. Es mag branchenüblich sein, dass ein Werk bearbeitet wird, bevor es veröffentlicht werden kann, aber der Urheber ist immer der, der wissen muss, was da dran rumgeht gemacht worden ist. Ich sage bewusst nicht rumgefuscht worden ist.
Ja,
Es kann
ja,
ja auch eine
ja.
Verbesserung sein. Aber ich bin immer der, der letztendlich der ist, der sagt ja oder stopp.
Ja, verstehe,
Und
klar.
zwar bevor es veröffentlicht wird.
Wenn es geht. Ja.
Wenn es mir nicht zu, wenn ich merke, da läuft was schief, dann bin ich als Autor natürlich auch in der Pflicht, tätig zu werden. Das heißt nicht, dass ich 2 Tage nach Einreichung das Lektorat verlangen kann. Solche Leute haben wir auch. Wir müssen also ein bisschen
Natürlich,
vorsichtig
ja.
sein. Also auch die Verleger haben gelegentlich damit zu kämpfen, dass die Ansprüche überzogen sind. Aber ich muss mir schon irgendwann Gedanken machen, wenn ich da so gar nichts bekomme und mal nachfragen, war das alles in Ordnung? Gibt es noch eine Druckfahne? Kann ich das noch mal sehen?
Verstehe. Jetzt habe ich noch eine Frage, die mir auch nahegebracht wurde, nämlich: Ich habe mich an einer Anthologie beteiligt, im Rahmen meines Wettbewerbs tatsächlich. Und dann wird das Ding auch veröffentlicht, ohne dass ich, selbst wenn ich meine Fahne gelesen hätte, ist, das spielt das für die Frage keine Rolle. Stelle aber plötzlich fest, dass um mich herum nur, ja, Artikel sind, die entweder wirklich strafbare Inhalte beinhalten oder zumindest fraglich sind. Bin ich da jetzt mitgefangen, mitgehangen oder wie sieht das aus?
Nein, nein. Also wenn es wirklich um strafbare Inhalte geht oder wenn massiv gegen Urheberrechte anderer Dritter verstoßen wird und ich sozusagen da eingequetscht bin. Auch bei der Anthologie gilt, ich kann nur Urheberrechte eines anderen verletzen, wenn ich selber irgendwie tätig geworden bin. Und wenn mein eigener unter meinem Namen kenntlich gemachter Beitrag zu der Anthologie keine Rechte verletzt, dann kann ich das auch genau so in der Verteidigung bringen. Also Ansprechpartner ist ja ohnehin durch die Rechteübertragung immer der Verlag und der Verlag geht an den Herausgeber. Und wenn wir bei Strafbarkeiten sind, dann wird natürlich auch gefragt, welcher Verursachungsbeitrag. Und wenn ich der mit der weißen Weste irgendwo von Seite 22 bis 25 bin, dann, und da ist nichts drin, dann wird auch keiner auf mich zukommen. Strafrechtlich schon mal sowieso nicht. Urheberrechtlich müsste ich mich entsprechend verteidigen, dass ich sage, ich habe lediglich in dieser Anthologie blind, ohne zu wissen, wer sonst daran beteiligt ist, diesen einen Beitrag geleistet und der ist urheberrechtsverletzungsfrei. Und dann dürfte auch Ruhe sein.
Okay,
So.
wunderbar.
Aber du triffst natürlich wieder voll den Punkt. Gehen wir mal weg von sowas Knallhartem wie Strafbarkeit. Wie ist es denn, wenn ich mich plötzlich mit meinem Artikel in einem Umfeld wiederfinde, das ich gar nicht unterstützen kann?
Das war ja eigentlich mein tieferer Gedanke
Aha,
dabei, ja.
also wenn ich plötzlich merke, dass der Verlag da eine politische Richtung bevorzugt hat, die meiner überhaupt nicht entspricht, oder dass da Menschen geschrieben haben, mit denen ich nicht im selben Topf landen möchte. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Da spielen ganz viele rechtliche Aspekte eine Rolle. Das geht vom Namensrecht über das Persönlichkeitsrecht bis hin zur Frage von bis hin zu urheberrechtlichen Fragestellungen. Da sind wir wieder bei Bearbeitungsrecht. Ist das Einsortieren eines Werkes in einen Kontext, der nicht werkgerecht ist, eine Urheberrechtsverletzung, ja oder nein? Da wird es ein bisschen aus Sicht des Autors jetzt dünner das Eis, aber es muss schon objektiv sein. was da passiert ist. Das heißt, es muss für je, sozusagen auch für neutrale Dritte so sein, dass man sagt, oh Gott, der Arme, jetzt ist der da einsortiert worden. Wenn das so ist, dass das lediglich meine persönliche Befindlichkeit trifft, weil ich Autor ABC, der auch in der Anthologie gelandet ist, auf den Tod nicht ausstehen kann, dann wird
Naja.
das sicher nichts rechtlich Relevantes sein.
Genau.
Wenn ich mich aber plötzlich im Bereich von Personen des öffentlichen Lebens bewege, die mit einer bestimmten politischen Richtung identifiziert werden, und ich hänge da plötzlich mittendrin, und dann kann ich vermutlich schon eher sagen, halt, Moment. Da aber sollte man eben auch schon bei den Ausschreibungsbedingungen darauf achten, was das eigentlich für ein Herausgeber ist und was das für ein Verlag ist.
Ich denke, das ist der einzige Weg, ne, der einem da hilft. Denn hinterher heißt es natürlich, der hätte sich ja kümmern können vorher.
Ja, wobei, wenn es denn wirklich gar nicht erkennbar ist, dann kann ich natürlich hinterher immer noch verlangen, dass mein Artikel entfernt wird oder geschwärzt wird im Druck oder dass das Werk vom Markt genommen wird, ne? Dann muss ich allerdings wirklich auch schon eine Rechtsverletzung vorweisen können, die sich gewaschen hat, ne?
Verstehe ich. Und ein ähnliches ja, Graufeld ergibt sich aus einer Frage, die ich mal gelesen habe irgendwo. Nämlich, es gibt ja immer mehr Wettbewerbe und wir wollen ja auch über Wettbewerbe reden. Die sind altersgebunden. Also es gibt einen einzigen, den ich kenne für Autoren über 60. Alle anderen sagen, Autoren über 35 sind nicht zugelassen. Jetzt schreibe ich aber unter Pseudonym und gebe dort einen, ja, einen Pseudonym-Lebenslauf an und bin da meinetwegen 32, bin aber irgendwie 55. Und das kommt hinterher raus. Was kann mir denn da auf die Füße fallen?
Naja, du könntest dich als Angeklagter vor dem Strafgericht wiederfinden, ne? Das ist Betrug.
Ich fürchte doch, ja. Nicht, dass
Also,
ich
ob
es
da jetzt
gemacht hätte,
Honorar
aber
für gezahlt wird oder nicht, aber
ja.
ich verschaffe mir ja durch Vorspiegeln, also der Laie sagt Vorspiegeln falscher Tatsachen, das würde der Jurist so jetzt nicht formulieren, aber im Grunde bescheiß ich doch den Herausgeber über eine Zugangsvoraussetzung. Und da gilt dasselbe wie beim Arbeitsverhältnis. Da kann ich auch nicht behaupten, bin Friseurmeisterin, obwohl ich Juristin bin. Und bei der ersten Dauerwelle rennen die Leute schreiend aus dem Laden, weil ich versehentlich den Essigreiniger genommen habe. Ne? Also, ne? Du hast verstanden.
Ja,
Nein,
klar.
ich darf nie mit, also ich darf nie, wenn ein Wettbewerb oder eine Anthologieausschreibung oder eine Stellenausschreibung oder ach, überhaupt, es kann ja auch ein Sportverein sein, der sagt, in diesem Kurs bitte nur Leute unter 40, weil wir bestimmte Sachen machen, die vielleicht hinterher für uns haftungsrechtlich schwierig sind. Ich kann nicht einfach hingehen und mir die Regeln zurechtbiegen. Funktioniert nicht. Wenn wir das, da greift dann mal Mutters alter Satz, ja, wenn das alle machen würden.
Wenn das alle machen würden, ja,
Ne?
genau.
Aber so manchmal kann man diesem Volksmund dann durchaus mal glauben. Und hier gilt einfach, da steckt schon was dahinter, dass wir solche Dinge dann sanktionieren. Und wenn ich mir was verschaffe, indem ich dem anderen was vorspiegele, was nicht ist, dann ist das sanktionierbar. Punkt, Ende, aus. Und dann im Zweifel droht mir dann eben über eine strafrechtliche Verfolgung eben womöglich auch noch Schadensersatz und was da alles dann noch dran hängt, zivilrechtlich.
Ja, verstehe
Also,
ich.
nee,
Mich hat
nicht tun.
das neulich mal ein sehr alter Herr gefragt. Er hätte das gemacht, weil es ihn ärgert, diese 35 Jahre Geschichte. Und ich habe dann gesagt, denn ich würde an ihrer Stelle jetzt aber einfach nur die Füße
Ja, ich würde
stillhalten.
an seiner Stelle einen ganz anderen Joker ziehen, aber der hat mit Literatur nichts zu tun.
Altersdiskriminierung.
Ja, genau, ich hätte das
Ja,
Antidiskriminierungsgesetz
ja.
auf dem Schirm und würde sagen, so nicht. Aber da muss man ja jetzt auch mal vorsichtig sein, denn unter Umständen, wenn wir jetzt beim Thema Wettbewerbe sind, dann sind wir ja wieder bei den Kinder für Kinder-Anthologien oder Kinder für irgendwelche wohltätigen Organisationen und so weiter. da gibt es ja einen sachlichen Grund. Denn man möchte an der Stelle zum Beispiel literarischen Nachwuchs fördern, indem man sagt, literarischer Nachwuchs ist bei uns bis 35. Oder man hat einen Kinder- und Jugendschreibwettbewerb und sagt, Kinder bis 12, Jugendliche bis 18 sollen bei uns besonders gefördert werden und deswegen kriegen sie einen extra Wettbewerb. Da dürfte man also von Seiten der Ausschreibenden her immer argumentieren können, wir haben einen sachlichen Grund. Und wie du schon ganz richtig sagtest, es gibt inzwischen natürlich auch Wettbewerbe für ältere Schreibende, vielfach sogar für Newcomer über 50, über 60. Und wenn da zu wenige von angeboten werden, dann müsste man vielleicht eher mal im Literaturbetrieb dafür sorgen, dass da mehr angeboten wird, als unter falschen Voraussetzungen an so einem Wettbewerb teilnehmen. Das finde ich nämlich ehrlich gesagt ziemlich unverschämt.
Ja, ist es auch. Und da hilft auch nichts zu sagen, den habe ich geschrieben, als ich 17 war.
Ja, das ist dann wirklich eine totale Grauzone. Da kommt es dann wieder darauf an, dass irgendwer Vernünftiges die Ausschreibung gemacht hat. Da steht das nämlich zweifach drin, dass der Text vom Autor in dem Alter stammen muss.
Nee, aber also ich wollte es nur mal
Ja,
gefragt haben,
ja.
weil ich dann mich das auch gefragt wurde. Aber
Es
das
sieht
zeigt
so
es.
nach einem lässlichen Vergehen aus, ne? Ist es aber
Richtig,
nicht.
ja, richtig. Und das wurde auch so gesehen von dem Herrn. Also das war, ich habe ihm da aber gesagt, er soll ja auf Gottes Willen damit nicht hausieren gehen. Damit er nicht
Lieber
noch was.
nicht.
Damit dann nicht noch was schief geht. Ja, das waren jetzt so meine Sachen. Eine habe ich noch, genau. Ich weiß nicht, ob die da überhaupt in deinem Fachfeld, aber wahrscheinlich schon. Nämlich, welche besonderen rechtlichen Aspekte müssen denn beachtet werden, wenn ein Schreibwettbewerb Beiträge von internationalen Autoren aus verschiedenen Rechtsräumen enthält und womöglich ein zum Beispiel Schweizer, für uns jetzt Deutscher, ein Schweizer Verlag ist oder ein österreichischer oder was weiß ich. Wie sieht denn das so in diesem Bereich aus?
Also klare Antwort, ich lasse mich immer auf das Urheberrecht ein, auf das ich vertraglich festgelegt werde. Und wenn ich einen Schweizer oder österreichischen Verlag habe, kann ich, oder überhaupt europäischen, kann ich jetzt schon sagen, dass rund 90%, wenn nicht sogar noch mehr, des Urheberrechts in Europa vereinheitlicht sind. Da bin ich also auf gutem Wege und kann mich mit dem, was ich über deutsches Urheberrecht weiß, doch recht sicher auch in internationale europäische Gewässer begeben.
Verstehe.
Schwierig wird es, wenn ich in den angloamerikanischen Raum komme. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, zwischen dem Urheberrecht und dem kleinen C mit dem Kreis drum liegen Welten. Nicht nur Wasser, viele, sondern Welten. Auch Gedankenwelten, völlig unterschiedliche Vorstellungen von geistiger Schöpfung und von Rechten, die damit verbunden sind. Da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, aber wenn ich zumindestens, also wenn der Wettbewerb in Deutsch stattfindet, in USA oder in Großbritannien, dann kann ich ja zumindestens die Vertragsbedingungen mal lesen und ich werde dort sicher auch Anklänge finden. Und wenn ich mir ganz unsicher bin, dann entweder jemanden fragen, der sich damit auskennt, oder die Finger davon lassen. Ganz klar. Wann immer ich mich im rechtlichen Rahmen unsicher fühle, sind das genau zwei Möglichkeiten. Entweder ich ziehe zurück oder ich frage jemanden, der es besser weiß als ich. Und wobei Tante Google nicht immer alles besser weiß.
Das ist mir bekannt, ja. Das ist
Tante Nadja auch nicht.
Tante Nadja auch nicht.
Aber also gerade wenn es um deutschsprachige Verlage geht, im deutschsprachigen Ausland, du hast die Schweiz erwähnt, Österreich, da kann ich schon recht sicher sein, dass ich da vergleichbare Bedingungen finde. Das mag vielleicht manchmal andere Bezeichnungen geben, oder es mag auch manchmal die ein oder andere Sonderregelung geben, was die rechte Vertretung angeht. Aber grundsätzlich bin ich da schon ganz gut aufgestellt und kann auch meine Autorenrechte im Notfall auch durchsetzen. Also das sind, weiß Gott, keine rechtsfreien Räume, ganz sicher nicht.
Es ist ein Unterschied, ob ich meine Kurzgeschichte zum Beispiel in einer Anthologie gebe, die ein Exklusivrecht sozusagen oder eine Exklusivnutzung haben möchte oder eine, die das nicht möchte. Wie sieht denn das aus, wenn ich das jetzt mal in einer mit Exklusivnutzung gegeben habe und das läuft dann meinetwegen 2 Jahre oder wie auch immer, oder 3 Jahre oder wie lange das gedacht ist. Ich möchte meine Geschichte aber gerne nochmal weiter bearbeiten und nochmal anderweitig verwenden. Gibt es irgendwie eine Idee, wie stark die sich unterscheiden muss von dem, was ich dort eingereicht habe?
Für die Juristin ist das der falsche Denkansatz, für den Autor, für die Autorin natürlich genau der richtige. Also, warum ist es für die Juristin der falsche Denkansatz? Weil wir eher gesagt hätten, geh doch mal auf den Verlag zu. Wenn das Buch jetzt schon 2, 3 Jahre am Markt ist, dann hat es im weitesten, in den meisten Fällen, wenn es kein Bestseller geworden ist, den Zenit überschritten. Und dann ist der Verlag vielleicht durchaus bereit zu sagen, okay, wir ändern den ursprünglichen Verlagsvertrag dahingehend ab, dass du für den neuen Zweck das nochmal vergeben darfst. Das ist die sauberste Möglichkeit. Ob ich dann den Text 1:1 nochmal weitergebe oder dabei nochmal überarbeite, ist gehupft wie gesprungen. Ich bin mit dem, dem ich die Rechte übertragen habe, d'accord. Ja,
Verstehe.
überall da, wo man eine Einigkeit hat, verletzt man niemanden und
Ja.
damit natürlich auch keine Rechte.
Ja,
So,
verstehe.
also das wäre der juristische Weg gewesen. Bittenden Menschen wird geholfen, aber sie müssen sprechen in
Ja,
irgendeiner Form.
genau.
So, der Autor sagt natürlich, ich bin ja froh, dass das Ding irgendwo unter Vertrag ist und vielleicht pro Jahr noch ein paar Tantiemen auswirft. Aber die Idee war so geil, die
Ja.
kann ich noch mal verwursten. Da kann nur der Rat sein, es muss völlig neu sein. Alles andere ist zumindest Glatteis.
Aber nehmen wir mal an, hier, wir haben ja vorhin in einer anderen Sache über einige deiner Romane gesprochen. Und da gab es ja auch eine Hauptfigur,
Ja.
die da war. Und du möchtest diese jetzt aber gerne nochmal weiterentwickeln.
Das ist was, die Figur als solche ist ja nicht, ist natürlich der Hauptcharakter und trägt die Geschichte, also rein germanistisch. Juristisch gesehen ist mein Hauptcharakter nur ein Teil der Legende. Ja, ein für uns bedeutet das Wort Legende praktisch alles, was einen Text ausmacht. Das hat nichts mit irgendwelchen Mythen und Legenden zu tun, sondern Legende im Sinne von Landkarte. Wir betrachten, wenn wir Werke miteinander vergleichen auf Ähnlichkeiten, betrachten wir immer eine Legende und nie nur einen Hauptcharakter. Ja, wir betrachten diese Geschichte und schauen uns die neue Geschichte an und sagen, unterscheiden die sich so weit, dass man von einer neuen Schöpfung ausgehen kann? Der Hergé hat mit seinen Tim und Struppi immer wieder neue Geschichten geschrieben. Und die eine Geschichte und die andere Geschichte unterscheiden sich alleine schon durch die Handlungsorte, durch die Dialoge, durch die Nebenfiguren, durch was auch immer, immer wieder voneinander. Und wenn ich dem Verlag, und das ist bei der Anthologie jetzt eher unwahrscheinlich, nicht sämtliche Rechte an der Geschichte einschließlich aller Neben- und Folgeerzählungen und so weiter eingeräumt habe, dann kann ich natürlich mit einem interessanten Charakter eine völlig neue Geschichte nochmal schreiben. Was ich
Verstehe.
nicht tun darf, ist, ich darf nicht die alte Geschichte nehmen und sie sprachlich nur abändern. Das
Verstehe.
geht nicht. Ich muss schon die Legende neu machen, gedanklich.
Ja,
Es
also
darf durchaus zweimal Sophie im Garten sein, aber einmal muss Sophie halt das eine passieren in dem Garten und beim anderen Mal muss es was anderes sein. Ganz wichtig ist mir noch was zum Thema Vermarktung,
Ja,
denn
bitte.
es kann ja auch mal alles super laufen
Ist
und
es?
ich bin begeistert von der Anthologie, die ich da in Händen halte. Und ich kenne vielleicht einen oder zwei von den anderen Autoren oder sogar gar keinen. Und jetzt komme ich und habe die Anthologie und mein Buchhändler oder irgendein Schätzchen in meiner Autorenumgebung sagt, mach doch mal eine Lesung. Und ich
Genau.
sage, yes. So. Was liest du denn jetzt?
Na, mein Kram, sonst nix.
Dein Kram und sonst nichts. Jetzt hast du aber vielleicht, sind das vielleicht Gedichte und du hast da ein Gedicht drin. Was machst du denn jetzt?
Ja, ich
Fünf
schlecht.
Minuten Lesung.
Ja, dann würde ich einfach damit anfangen und damit meinem Kram weitermachen. Aber ich würde jedenfalls nicht so, ohne dass ich das eine Erlaubnis habe, das andere Zeug lesen.
Sehr löblich. Ich habe ein Vortragsrecht. Das behalte ich als Urheber auch. Vor allen Dingen dann, wenn die Lesung A nicht aufgezeichnet wird und B ohne Honorar erfolgt, sondern lediglich es darum geht, sozusagen ein bisschen Marketing für mein Buch zu machen, wo ich ja nun immerhin mit abgedruckt bin. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich die Sachen anderer machen kann. Da lohnt sich wirklich die Nachfrage beim Verlag. Der Verlag kann einem natürlich auch das Recht geben, frei aus der Anthologie vorzulesen. Und im Zweifel auch, wenn es Lyrik ist oder Skript oder ähnliches, das darzustellen im Sinne von, dass ich eben die Lyrik wirklich dann auch als Lyrik vortrage oder wenn es ein kurzes szenisches Sache ist, die Szene spiele, solange eben nicht aufgezeichnet wird und es nur für den Verkauf erfolgt. Aber ohne eine solche Gestattung sollte ich mich hüten, fremde Leute Texte zu lesen?
Ja, das sehe ich auch so. Also das
Ne?
da jetzt fällt mir übrigens sogar so halb ein, was ich mit dir noch irgendwann dann anderweitig besprechen wollte, ist die Frage, ob wir das überhaupt im Radio machen wollen. Nämlich nochmal in Bezug aufs Radio. Wir machen ja verschiedenste Sachen. Ob das alles immer auf lange Zeit dann so beständig ist, weiß ich gar nicht so sehr. Aber die ganz konkrete Frage ist mir immer noch nicht eingefallen. Aber es hatte mit dem Radio zu tun. Vielleicht
Vielleicht
kommen
die
wir nämlich
Lesungen
weiter.
im Radio. Die sind
Ja.
nämlich, wenn du sie machst, wenn sie perpetuiert werden in Form von Podcasts, die ich mir irgendwohin runterladen und hören kann, die ich also gedanklich in Händen halte, ja, oder bei Hörbahn on Stage, wenn ich da lese und du machst da eine Sendung draus, dann ist das perpetuiert, das ist aufgenommen und das Recht zur Vervielfältigung in Tonaufnahmen hat mein Verlag und nicht ich.
Ja, deswegen müssen wir den auch mal fragen. Das machen wir ja auch.
Das ist auch gut so. Oder im Zweifel, wenn ich mir die Arbeit sparen möchte, lasse ich mir vom Auto unterschreiben, dass er es darf und kriege ihn sonst an der Hammelbeine.
Ja, aber die sagen immer ja, also.
Ja, das natürlich, der Verlag wäre ja dumm, das nicht zu tun. Aber gerade bei Anthologien kann es ja sein, der Verlag sagt ja und der andere Autor sagt nein.
Richtig, das kann auch noch etwas
Na?
sein, genau.
So, und damit sind wir auch schon wieder beim Thema Textschnipsel. Ich liebe Leute, die massenweise ihre Bücher in Leseauszügen verteilen durchs Internet. Also nicht nur, dass das heute dank KI relativ risikoreich ist, weil ich kann ja da nichts ausschließen. Das heißt, die KI kann fröhlich an meinen Büchern sich trainieren. Und wir haben schon darüber gesprochen, wie groß die Gefahr ist, dass eine KI das, was sie gelernt hat, auch irgendwann wieder ausspuckt. Das heißt, jeder meiner Leseschnipsel kann dann einem armen anderen Autor, der mit KI gearbeitet hat, wieder vor die Füße gespuckt werden und womöglich von ihm verwurstet werden. Die Idee finde ich nicht so dolle.
Ja, es
Wer
gibt
das schön
schon.
findet, der kann das gerne weitermachen. Aber es soll sich niemand beschweren, dass seine Sachen gecovert wurden, wenn er massenweise seine Texte im Internet als Leseschnipsel
Ja,
publiziert.
ist klar. Ich meine, ich werfe es auf den Markt und jeder kann sich bedienen.
Genau.
Also
Ich
darf ich mich nicht
habe
wundern.
neulich mit großer Freude, ich brauche die Ironie jetzt hoffentlich nicht dazu zu sagen,
Nein,
mit
nein.
größter Freude festgestellt, dass Tante Google ganze 100 Seiten von einem meiner Bücher als Leseprobe zur Verfügung stellt.
Guck an.
Gut, es sind 1900 Seiten, insofern ist es
Noch
vielleicht doch eine
überschaubar,
Leseprobe,
überschaubar,
aber
ja.
geärgert habe ich mich trotzdem, denn aus 100 Seiten kann man eine Menge rauslesen.
Ist richtig, ja. Richtig.
Ja,
Und es ist
also.
überraschend, wie viel dann doch von den einzelnen Sachen im Netz ist, ne?
Ja, und ganz besonders lustig wird es natürlich dann, wenn das bei einer Anthologie passiert und da eben dann plötzlich nicht nur von mir ein Leseschnipsel, sondern ich voller großer Freude, mit welch großen Namen ich veröffentlicht wurde, dann auch noch brav zitiere aus den anderen.
Ja, klar.
Ne?
Ja, das ist
Also
wahr.
da sei man bitte ein bisschen vorsichtig. Wenn der Verlag das tut, ist das wieder was anderes. Die Verlage haben auch andere Möglichkeiten, das da noch wieder technisch für zu sorgen, dass sowas nicht so einfach verwertet werden kann.
Ja.
Aber da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Und nicht umsonst gehen inzwischen einige Verlage schon hin und geben auch bei großen Buchvertriebsplattformen keine Leseproben mehr frei.
Ja, verstehe. Es wird weniger, ist mir auch aufgefallen.
Ja,
Ja.
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 Und wenn, dann wird wirklich auf ein Minimum beschränkt. Also das Maß wird extrem herabgesetzt,
Ja.
dass man oft nur noch so ein Vorwort oder eine
Oder
Danksagung oder sowas hat.
Inhaltsverzeichnis oder so.
Ja, genau.
Ja.
Ne? Dann habe ich noch eine Sache. Seit neuestem etablieren sich Anthologien und Wettbewerbe, bei denen Teilnahmegebühren verlangt werden.
Ja, habe ich auch schon was gesehen, ja.
Ja, es entscheide bitte jeder für sich selber, was da dahinter stecken könnte. Das kann sicher aus lauteren Motiven geschehen. Mir ist noch keins begegnet.
Ja, also ich beteilige mich grundsätzlich an solchen Dingen nicht.
Ja, eine andere Diskussion auf völlig anderem Niveau ist die Spendenanthologie. Es gibt immer wieder Aufforderungen, Texte einzureichen für Anthologien, für die ich als Autor zugleich aufs Honorar verzichte oder mich mit einer kleinen Honorarpauschale abfinden lasse, obwohl große Rechte übertragen werden.
Richtig.
Da muss ich hatte eben schon gesagt, es ist nicht immer nur das Materielle, da muss ich für mich selber entscheiden, ob der Fremdwörter sollte man beherrschen, immaterielle Gewinn, entweder mich an dem guten Zweck zu beteiligen oder überhaupt in eine Veröffentlichung zu kommen, weil ich vielleicht für ein größeres Werk eine Referenzliste haben möchte oder ähnliches, ob mir das genug ist.
Ist klar, ja, völlig klar.
Auch da geht wieder sehr genau anschauen, was ist das für ein Zweck und wie genau ist der gefasst.
Ja.
Auch in diesem Bereich gibt es grauschwarze Schafe. Da sollte man sehr genau hinschauen. Ist das ein konkreter Zweck? Ist der mir auch benannt oder ist das irgendwas völlig Abstraktes
Ja.
wie so Sachen gegen den Hunger in der Welt?
Ja.
Da weiß ich im Zweifel nie, wo das hingegangen ist und was.
Natürlich.
Und sagt einem zum Beispiel auch mal jemand, wie viel da eigentlich bei rumgekommen ist.
Genau,
Also
ja.
jetzt nicht der Allgemeinheit, sondern vielleicht mir als Autor zumindest.
Ja, nee, das ist
Ne?
schon richtig, ja.
Da habe ich sicher keinen Anspruch drauf, aber es hat so, ja, je transparenter sich der Verlag da darstellt oder der Herausgeber, je detaillierter er ist in dem, was er mir als Zweck vorgibt, desto sicherer kann ich mir sein, dass dieser Zweck auch wirklich verfolgt wird.
Ja, und desto seriöser stellt er sich natürlich auch dar.
Genau.
Das ist doch völlig klar.
Und ich für mich selber muss halt immer wissen, wenn es eine vernünftige Anthologie ist, vernünftig produziert, ist sie immer auch eine Werbemaßnahme. Ne?
Ja,
Ich habe eben gesagt, wie die Geschichte der Anthologie ist. Es ist eine Blütenlese gewesen. Lange Jahre war die Anthologie ein hervorgehobenes Buch, eine Art Bewerbung beim Leser. Wenn ich das so betrachte, dann reicht mir auch die Anthologie, wo ich mit einem kleinen Pauschalhonorar abgefunden werde, dann reicht mir vielleicht auch die Spendenanthologie. Dann ist es mir vielleicht auch nicht so wichtig, dass ich meine Kurzgeschichte mit allen Rechten für alle Zeit abgebe, in die Hände dieses Verlages. Dann bin ich mit dieser Werbemaßnahme Anthologie zufrieden. Wenn ich das nicht bin, wenn ich sage, mein Marktwert ist ein anderer, ist ein höherer, dann sollte ich aber auch fairerweise darauf verzichten, mich an solchen Anthologie-Ausschreibungen zu beteiligen.
Das ist vernünftig, ja. Hast du
Ne?
völlig recht.
Und was die Teilnahmegebühr angeht, habe ich schon gesagt, da würde ich mir sehr genau überlegen, was ich davon halte und würde zumindestens nicht nur einen zweiten, sondern vielleicht auch einen dritten und einen vierten Blick auf diese Veranstaltung werfen.
Ja, ganz genau. Da bin ich bei dir.
Genau dasselbe gilt übrigens eins zu eins für Wettbewerbe. Es gibt Wettbewerbe, da wird aus den Teilnahmegebühren zum Beispiel, die werden die Preisgelder generiert. Wenn mir das so explizit mitgeteilt wird, ja,
Ja.
dass daraus die Verwaltung und die Preisgelder generiert werden, dann weiß ich, wofür ich mein Geld zahle und kann mir selber überlegen, ob es mir das wert ist.
Ja,
Es
genau.
bleibt ja eine gewisse Lotterie, ob ich im Wettbewerb erfolgreich bin.
Ja, klar.
So, wenn ich zu dem Ergebnis komme, ja, das ist für mich nachvollziehbar, die vergeben für den ersten Platz so und so viel 100 oder so und so viel 1000 Euro und die Teilnahmegebühr ist so und so. Ja, das ist für mich plausibel, das ist für mich interessant, ich habe Lust darauf, ich will das probieren, dann gerne. Wenn da aber nur eine Teilnahmegebühr unspezifischer Art gefordert wird und ich noch nicht mal so genau weiß, wofür eigentlich, dann würde ich eben da auch wieder nicht nur den zweiten, sondern auch den dritten oder vierten Blick drauf werfen.
Da
Ne?
hast du völlig recht, ja.
So, und aus Verlagssicht, nur damit das von beiden Seiten mal betrachtet ist, das Ganze. Ein Verlag hat ein gewisses Interesse daran, Honorare für Anthologien zu pauschalieren. Warum? Das hat einfach was mit der Abrechnungspraxis zu tun. Bei einer Anthologie wird der Prozentanteil, der sonst auf einen Autor fällt, ja nochmal nach Seitenzahlen
Genau,
verteilt. Das
ja.
ist der übliche Verteilungsschlüssel, wenn ich nach Muster-Anthologievertrag
Ja,
gehe.
verstehe.
Das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, es wäre ein Verlag, der jedem Autor üblicherweise 10% Autorenhonorar vom Nettoladenverkaufspreis zahlt. Also Ladenpreis abzüglich Mehrwertsteuer, davon 10% für jedes verkaufte Exemplar, was nicht remittiert und so weiter.
Ja,
So.
verstehe.
Hatten wir ja schon. Wenn das jetzt 10 Autoren sind und jeder hat genau ein Zehntel zur Anthologie beigetragen, dann muss ich diese 10% exakt nochmal in Scheibchen schneiden. Das mag vielleicht bei meinem Gra Schlüssel jetzt gerade noch so gehen. Schwierig wird es aber, wenn die 10% auf 24 oder 27 Autoren entfallen und der eine hat eine Kurzgeschichte von 2 Seiten eingereicht und der andere eine von 25.
Ja, es ist ja schon fast ein mathematisches Problem.
Ja, dagegen ist die Baumbachsche Kostenformel, wer Jura kennt, wirklich eine Kleinigkeit. So, und wenn ich das natürlich jedes Jahr für vielleicht mehrere Anthologien im Hause machen muss, dann wird das schwierig. Und dann kommt es eben auch darauf an, wie viel Verkaufsaussichten sehe ich in meiner Anthologie. Und
Ja.
dann ist es natürlich ein legitimes Mittel, auf die Autoren zuzugehen und zu sagen, wir zahlen ein Pauschalhonorar, einmalig den und den Betrag,
Ja.
so und so lange. Aber da ist eben auch dann wieder ein Ausbalancieren gefragt. Ich kann dann zum Beispiel sagen, wenn ich sowas mache und ich setze das Honorar eben sehr tief an, dann mache ich eine Befristung bei den Rechten, die mir übertragen werden. Oder ich lasse mir keine unbeschränkten Rechte übertragen, sondern eben nur ein einfaches Nutzungsrecht. Oder. Und ich als Autor bin als Teilnehmer immer gefragt, mir genau zu überlegen, weiß ich, was auf mich zukommt, weiß ich, was ich bekomme und weiß ich, was ich gebe.
Genau,
Und
genau.
von Seiten des Verlags ist es genauso. Und wenn das nicht übereinstimmt, dann sollte ich eben aus dem Wettbewerb, aus der Anthologieausschreibung rausbleiben. So, und Wettbewerbe ist ein gutes Thema. Man sollte sich auch vielleicht mal angucken, wer bewertet eigentlich oder wer sucht da was raus?
Ja.
Da kommen nämlich sehr lustige Sachen zustande. Und wenn ich jetzt sage, ohne dass ich das näher benenne, weil keiner weiß ja, an welchen Wettbewerben ich allen schon teilgenommen habe, aber wenn man dann hört, dass man versehentlich mithört, wie eine Jury von zwei Leuten wie Volk Tag, ach weißt du was, den nehmen wir aus der Kategorie Newcomer raus und packen ihn in die Kategorie Roman, da gewinnt er, bei dem anderen wird er bloß Zweiter. Dann weiß man, dass man vor bestimmten Konstellationen vielleicht Abstand nehmen sollte. Ja, was mir auch passiert ist, ist, ein Wettbewerb startet damit, dass 10 Romane und 10 Kurzgeschichten ausgewählt werden für eine Shortlist. Die Shortlist erscheint und es sind nur 7 Romane, dafür 10 Kurzgeschichten.
Na toll.
Da frage ich mich natürlich, wozu gibt es eigentlich Ausschreibungsbedingungen, wenn die das Papier nicht wert sind, auf dem sie gedruckt sind. Auch
Richtig.
das ist ein Wettbewerb, an dem ich mit Sicherheit nie wieder teilnehmen werde.
Verstehe.
Ach so, auch ganz toll, Rückmeldung an Autoren in Wettbewerbe. Liebe Wettbewerbsausschreiber, die ihr das vielleicht zufällig hört, oder liebe Anthologieausschreiber, es ist mehr als höflich, schon allein aus technischen Gründen, wenn man wenigstens eine Eingangsbestätigung und bei Nichterfolg eine Absage schickt.
Ja.
Das ist völlig anders als bei der unverlangten Manuskripteinsendung, wo ich vollstes Verständnis dafür habe, dass ich da nicht reagiere. Wenn ich da einen Text nicht haben will, reagiere ich nicht, weil ich habe ja auch nicht um ihn gebeten.
Genau.
Wenn ich einen Wettbewerb ausschreibe oder eine Anthologie, Anthologiebeiträge haben möchte, dann bitte ich um etwas.
Ganz genau.
Und da finde ich es mehr als angemessen, dass man wenigstens schreibt, vielen Dank, wir haben es bekommen. Wenn ich ganz, ganz freundlich bin, schreibe ich nach kurzer Sichtprüfung, ist es im Verfahren drin oder eben vielen Dank, aber Sie haben sich da und das passt, Sie haben es nicht auf die Ausschreibungsbedingungen zugeschnitten oder
Was
wie
auch
auch immer.
immer, ist auch immer,
Ist, Sie sind halt leider schon raus. Aber spätestens, wenn der Wettbewerb abgeschlossen ist oder wenn Shortlists veröffentlicht werden, müssen alle die unten drunter sind, wenigstens freundlich gesagt bekommen, danke, es hat diesmal nicht sollen sein.
Genau. Das ist wirklich etwas, was ich auch vermisse bei solchen Dingen.
Und
Ein
man kann,
bisschen Höflichkeit kann einfach
genau,
sein.
und ich meine, eine E-Mail-Verteilerliste einzurichten für alle, die sich beworben haben, ist jetzt nicht das Problem.
Nee, ist
Und
richtig.
wenn ich es denn partout nicht machen möchte, ist es höflich, wenn ich in den Bedingungen, sei es Wettbewerb, sei es
Einschreiben,
Anthologie,
dass da nichts
reinschreibe,
kommt, ja.
es wird nichts kommen. Sie erfahren es dann und dann durch Veröffentlichung entweder der
Na.
Liste der ausgewählten Beiträge oder der
Auf unserer
Shortlist oder der was
Webseite.
auch immer. Ganz
Genau.
genau. Ja, aber es ist schon eine Frechheit, wenn renommierte Preise weder sich für die Bewerbung um den Preis bedanken, vor allen Dingen, wenn sie auch noch Teilnehmergebühr verlangen, noch in irgendeiner Form sagen, so, danke, es war, hat diesmal im Wettbewerb halt nicht sollen sein. So. Eine Kleinigkeit noch zur Anthologie für alle, die VG Wort, die sich bei der VG Wort eben haben registrieren lassen. Anthologiebeiträge sind nur im Bereich Wissenschaft, glaube ich, meldbar. Das müsst, ich glaube, im Bereich Belletristik gibt es bloß alle 4 Jahre, was heißt bloß, aber gibt es nur Sonderausschüttungsverfahren. Das heißt, die Belletristikbeiträge zur Anthologie sind üblicherweise nicht im normalen Honorierungsverfahren. Also so ist mein Kenntnisstand aktuell. Ich hoffe, ich habe jetzt keinem VG-Wortvertreter auf die Füße getreten mit Falschinformationen, aber das ist mein Kenntnisstand. Und bis Ende Januar 2024 gibt es, glaube ich, noch die Ausschreibung für die Bibliothekstantieme, für die Sondergeschichten, wo, glaube ich, auch Anthologiebeiträge mit honoriert werden.
Wir kommen nun zum Ende unserer Sendung. Ich habe wieder viel Neues gelernt und einiges wurde wieder wachgerufen. Ich finde, das Geschäft des Publizierens ist herausfordernd genug. Da müssen wir uns nicht auch noch mit Rechtsproblemen herumschlagen und uns solche womöglich einhandeln. Dank dieser Sendung ist diese Gefahr für Zuhörende vielleicht etwas kleiner geworden. Deshalb vielen Dank, liebe Nadja, für die vielen wichtigen Informationen und ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.